Alban Gerhard, letztes Jahr 2018, das Cello war Instrument des Jahres vom Deutschen Musikrat ausgerufen. 2019 ist es das Saxophon. Hat dieses Jahr 2018 Ihrem Cello irgendwas gebracht?
Ehrlich gesagt nicht. Ich habe, glaube ich, ein oder zwei Interviews zum Cellojahr geben dürfen. Aber ich denke, das Cello hat es auch nicht wirklich nötig. Es ist ein sehr beliebtes Instrument und ich fand es fast so ein bisschen eine zweischneidige Sache, dass es zum Jahr des Cellos ausgerufen wurde, da meistens unwichtigere Instrumente das bekommen. Also es wird, glaube ich, kein Jahr des Klavieres geben, weil jeder Klavier kennt oder Geige. Deswegen, glaube ich, hat sich am Status des Cellos nicht viel verändert.
Wie würden Sie Ihr Instrument beschreiben? Ich weiß, dass es von 1710 ist. Wie beschreiben Sie das vom Klang her, von der Spielbarkeit her?
Also ich war nie so verbunden mit irgendeinem Cello. Als Instrument selber war ich weder mit meinem ersten noch mit meinem zweiten Cello stark verbunden. Das zweite wurde gestohlen aus dem Keller und da habe ich dann ein halbes Jahr gesucht und bin dann auf diese Krücke gestoßen, die tatsächlich in einem furchtbaren Zustand war. Alle haben abgeraten, das zu kaufen. Aber ich habe ein Konzert drauf gespielt und es funktionierte ganz ordentlich. Da ich mir nichts Besseres leisten konnte, habe ich mich dann mit dieser Kiste angefreundet, die wirklich in einem furchtbaren Zustand ist. Alle Geigenbauer, die das sehen, lachen sich tot. Also der Zustand ist stabil, sodass es seit 15 Jahren sehr gut spielt. Ist viel zu groß. Das ist eines der wenigen Beispiele aus der Werkstatt von Matteo Goffrilla, was nicht zurückgeschnitten wurde. Das war als Kirchenbass konzipiert, deswegen hat es eine unglaubliche Tiefe. Die C-Seite auf diesem Cello ist to die for. Das sind wirklich die tieferen Register, die bei diesem Cello ganz besonders sind. Was mir eigentlich ganz gut gefällt, weil für die hohen Register die Geigen verantwortlich sind. Also ich finde, ein Cello sollte schon dunkel sein. Heutzutage sind oft die Celli auf hell und Trompete getrimmt, sodass man es auch wirklich in der letzten Reihe hört. Aber laut ist nicht alles.
Als Sie angefangen haben, Musiker zu werden im weitesten Sinn, stand ja auch die Geige zur Diskussion. Und Ihr Vater, der bei den Berliner Philharmonikern engagiert war, hat Ihnen wohl eher zur Geige geraten. Wie kam es dann zum Cello?
Mein Vater hat 5 Kinder und alle haben irgendwann mal die Geige angefangen und dann immer nach wenigen Jahren oder wenigen Monaten sogar gelassen. Ich glaube, bei mir waren es vielleicht ein halbes Jahr. Und zwar von 4 bis 5. Ich habe nach meinem 5. Lebensjahr keine Geige mehr in der Hand gehabt. Wahrscheinlich, weil unser Vater so ein großartiger Lehrer, er auch als normaler Lehrer war, mit uns Kindern keine Geduld hatte und uns dann einfach vorgespielt hat. Und er hat so schön gespielt und wir haben es natürlich überhaupt nicht irgendwie nachmachen können, sodass außer meine zweite Schwester, die Bratscherin geworden ist, keiner diesem Instrument auch nur entfernt treu geblieben ist. Also ich war dann erstmal Pianist und habe das Cello dann dazu bekommen, mehr per Zufall als durch Wunsch von mir.
Dann war aber irgendwann der Moment erreicht, dass bei den Berliner Philharmonikern die Solo-Cellistenstelle frei war. Sie hätten sich bewerben können. Aber das war dann offenbar die entscheidende Weiche, die sie anders gestellt haben, um dann freier Solist zu werden.
Eben, das war mein Kindheitstraum, in das Orchester meines Vaters zu kommen. Und ich wurde bestraft, einmal kann ich mich erinnern, als ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, dass ich nicht mit ins Konzert kommen durfte, um eine Bruckner-Symphonie zu hören. Ich meine, für andere Kinder wäre es eine Strafe gewesen, da hinzugehen. Und ich wurde bestraft, dass ich nicht mitgehen durfte. Also ich war wirklich besessen von Orchester, seit ich 4, 5 Jahre alt war. Und dann mit 8, 9 bin ich halt mal mit Partitur reingegangen. Mein Traum wäre es gewesen, mit 25 dann den Soloschlisten der Berliner Philharmoniker zu beerben, Ottmar Borwitzki. Der hatte aber Rücken und deswegen musste er schon mit 61 pensioniert werden. Da war ich 21 und just zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade angefangen, Solo zu spielen. Also ich hatte per Zufall mein Debüt mit den Philharmonikern als Solist gehabt und alle wollten natürlich, dass ich mich da bewerbe, aber ich hatte diese Luft der Freiheit geschnuppert, einfach alleine auf der Bühne zu sitzen und zu gestalten und da wollte ich mich dann nicht ins Orchester reinsetzen. Mein Vater meinte, ich könnte ja beides machen, aber dann habe ich ihm mit seinen eigenen Waffen geschlagen und gesagt, dass er doch die Leute, die im Orchester sitzen und glaubten, sie hätten was Besseres verdient.
Sie haben viele Preise gewonnen, unter anderem den ARD-Musikwettbewerb in München 1990, haben inzwischen eine fast unglaubliche Zahl von Orchestern beglückt mit ihrer Anwesenheit und mit ihrem Spiel. Irgendwo habe ich gelesen, ungefähr 250 Orchester kennen Sie schon durch die Zusammenarbeit als Solist und mit dem Orchester. Können Sie die noch auseinanderhalten?
Ich kann mich nicht an alles erinnern, aber ich habe einfach schon früh angefangen, immer alles aufzuschreiben, was ich gemacht habe und da habe ich mal durchgezählt und bin dann auf mittlerweile fast 300 Orchester gekommen. manche sind davon wirklich regionale Orchester in Amerika gewesen, aber manche dann halt auch wirklich gute Orchester. Es kann mit einem kleinen Orchester manchmal mehr Spaß machen als mit einem berühmten Orchester, weil die Kleinen oft mehr Lust haben.
Ist es auch so eine Art Fortbildung, immer neue Orchester kennenzulernen?
Nein, ich bin einfach neugierig und spiele gerne. Und spiele gerne auch unbekanntere Sachen. Und wenn ich gefragt werde und das klingt interessant, dann mache ich's.
Sie haben eine große Anzahl auch von CDs schon veröffentlicht. Sie haben gerade auch gesagt, unbekanntere Sachen spielen Sie gern. Da tauchen Namen als Komponisten von Cellokonzerten auf, die man normalerweise noch nie gehört hat. Ein Herr Fitzenhagen zum Beispiel, ein Herr Gernsheim zum Beispiel. Was ist das für eine Art von Neugier, die Sie da treibt, sowas auszugraben?
Der eine Punkt ist, dass einfach Dvorak und Elgar und diese ganzen tollen Stücke schon 100.000 Mal aufgenommen wurden. Ich werde es irgendwann auch mal aufnehmen, weil ich glaube, ich noch eine andere Sicht auch habe. Ich möchte gerne den Beweis antreten oder ich trete den Beweis an, dass es mehr als nur diese paar berühmten Stücke gibt. Und unser Problem als Cellisten ist halt, dass dieses Dvorak-Cellokonzert so großartig ist, dass alle anderen Cellokonzerte ein bisschen danach verblassen.
Schumann ist auch nicht schlecht.
Ist nicht schlecht, aber verblasst neben dem Dvorak. Also der Dvorak ist einfach ein unfassbar gutes Konzert.
Kommen wir mal zu Ihrer politischen Seite. Vor zwei Jahren, 2017 war das, glaube ich, haben Sie einem Kollegen einen Brief geschickt. Man müsste politisch was tun dagegen, dass Europa droht so durch die Populisten und die Rechtsnationalen, dass Europa droht so auseinanderzufallen. Dieses wunderbare Europa, dieser wunderbar erfolgreiche Kontinent. Und Sie haben gegründet mit Kollegen eine Organisation, die Sie nennen Musicians for United Europe. Was war da der Auslöser damals? Haben sich geärgert über Kollegen, die nur Kunst machen, die nur Musik machen und sich einen Teufel scheren um das, was um sie rum vorgeht?
Eigentlich gar nicht. Es war ein Journalist, der mich angespornt hat. Der meinte, warum tun sich die Musiker eigentlich nicht zusammen? Es gibt so viele Musiker, die sich irgendwie hier und da mal äußern und sich aufregen in sozialen Netzwerken. Zumal wir Musiker ja sehr von einem Verein in Europa profitieren. Warum tut ihr euch nicht zusammen? Macht eine konzertierte Aktion. Und dann meinte ich zu ihm, ja gut, das würde ich gerne machen, aber ich kenne zu wenig Leute und ich habe jetzt auch nicht den Star-Status, wie zum Beispiel Ann-Sophie Mutter. Wenn die jetzt dazu aufruft, dann würden alle sich ihr anschließen, weil sie Ann-Sophie Mutter ist, aber ich bin kein Zugpferd. Und dann meinte er, dann sprich doch einfach die Ann-Sophie Mutter an. Hat er mir die E-Mail-Adresse von ihrer Assistentin gegeben und dann Ann-Sophie Mutter und verschiedene andere habe ich angeschrieben. Frau Mutter hatte ihre eigenen Sachen. Auch Simon Rattle, den ich gefragt hatte, der wollte auch eher nicht mitmachen. Also da war es dann auch schon so, dass die Superstars eigentlich dankend abgelehnt haben. Viele, ich glaube 500, 600 Leute haben zugestimmt. Daniel Hope und Stephen Isserlis und Lisa Batyashvili. Wir haben zusammen ein Manifest erstellt und haben das dann so viele Musiker wie möglich unterschreiben lassen. Alle haben gedacht, jetzt haben sie was Gutes getan. Alle haben sich auf die Schultern geklopft. Und dann war's das. Wir haben dann noch große weitere Ideen entwickelt, aber ich bin halt überhaupt kein Agitator und kein Netzwerker. Also das war schon erstaunlich, dass das überhaupt so geklappt hat. Ich hatte auch halt zwei Wochen frei, deswegen war da irgendwie die Zeit, sowas voranzutreiben. Aber ich verstehe, warum die Musiker nicht sich mehr zusammentun, weil der Beruf ist sehr um sich selbst drehend. Also um das zu schaffen, muss man schon 100% investieren. Da bleibt wenig Zeit dann noch, solche Aktionen zu machen. Man wird sich wundern, wie viele eigentlich politisch einen Kopf haben und das auch sagen, aber manche trauen sich dann nicht in der Öffentlichkeit zu tun, weil sie niemandem wehtun wollen, weil man nie weiß, in welche Richtung die Fahrt geht. Sich so mit jedem gut stellen, das wäre zum Beispiel nicht mein Ding.
Sie haben sich mal in Bahnhöfen gezeigt, auf einem Stuhl sitzend, Eigentum wahrscheinlich der Deutschen Bahn, der Stuhl, und haben dort die Bach-Cellosuiten gespielt.
Ja, das war so eine...
Im Berliner Hauptbahnhof
und dann in
bestimmt
anderen,
und in anderen genau, Bahnhöfen auch. Warum haben Sie das gemacht?
Es wurde daraus geboren, dass ich bei dem Oslo Kammermusikfestival mitgespielt habe. Das ist eins der wenigen Kammermusikfestivals im Sommer, was in einer großen Stadt stattfindet. Und da hatte ich dann die Idee, das auch mal in Berlin zu machen und habe dem Volkert Uhde vom Radialsystem das vorgeschlagen. Und er sagte, er glaubte nicht, dass das laufen würde, weil zu wenig Publikum im Sommer in Berlin ist. Aber er würde gerne mal so einen Versuchsballon steigen lassen und ob ich nicht Lust hätte, alle Bachsuiten dann dort zu spielen. Und das war so ein unglaublicher Erfolg. Und zwar 50% der Leute, die kamen, das war halt Sommerloch, waren Leute, die noch nie Musik gehört hatten. Die haben es halt irgendwie gut angepriesen, das Konzert, Bach-Marathon, und zum Marathon kommen sie dann alle. Und ich war völlig perplex zu hören, dass Leute, die noch nie Musik gehört haben, diese 3 Stunden Solo-Cello Bach toll fanden. Und auch bei diversen Schulbesuchen habe ich festgestellt, dass eigentlich Kinder und eben die untrainierte Ohren der Musik von Bach sehr offen gegenüberstehen. Deswegen dachte ich, na gut, dann kann ich auch mal Bach an öffentliche Plätze bringen. Und dann hatte mir irgendjemand vorgeschlagen, ich sollte doch mal das so an Bahnhöfen austesten, weil da nun sehr viele Leute sind, also die auf jeden Fall nicht erwarten, dort Musik zu hören. Ich habe dann ein Jahr lang an der Deutschen Bahn gearbeitet, dem Management, dass sie das zulassen, und die mussten dann erstmal einen Versuchsballon steigen lassen, indem ich am Hauptbahnhof alle Suiten gespielt habe. Und als das gut lief, durfte ich dann so eine Tour machen durch Deutschland, wo ich dann alle anderthalb Stunden ausgestiegen bin und zwei Suiten gespielt habe. Insgesamt waren es 4 oder 6 Tage, wo ich dann 2 oder 3 Mal alle Suiten an einem Tag gespielt habe. Für mich hat es sich wahrscheinlich mehr gelohnt als für die Leute, die es gehört haben, weil ich wirklich gelernt habe, die Suiten zu spielen. Das ist so schwer, das unter so widrigen Bedingungen sich da zu konzentrieren. Ich habe natürlich die immer auswendig gespielt und musste einfach viel mehr Energie und musikalische Kraft aufbringen, um die Leute mitzunehmen. Wenn Leute in einen Konzertsaal kommen, abgesehen davon, dass die Akustik natürlich viel, viel besser ist, kommen die auch mit einem Willen zuzuhören. Die haben ja die Karte gezahlt, also die wollen ja beglückt werden. Jetzt am Bahnhof will keiner beglückt werden. Man muss sich wirklich bemühen, dass die zuhören, und ich musste auch mehr auf die eingehen. Ich konnte nicht mit geschlossenen Augen die ganze Zeit spielen, sondern ich musste versuchen, die zu sammeln. Nämlich, wenn die nur vorbeigehen, dann ist der Zweck ja nicht erfüllt. Und tatsächlich hat das dann nach ein bisschen Übung geklappt, dass Leute stehen blieben, und in Berlin waren teilweise 300-400 Leute, die dann im Kreis drumherum waren. Und ein anderer schöner Nebeneffekt war, dass der Beweis erstellt wurde, dass jeder Platz sich in einen Musiktempel verwandeln kann. Selbst so ein unwirklicher Platz wie ein Bahnhof, selbst mit den Nebengeräuschen. Ich habe mich leicht verstärkt, also ich habe so ein tragbares Dings mitgebracht, Lautsprecher, die ich aber alle selbst transportiert habe. Also ich bin selber gereist, nur der Stuhl wurde tatsächlich hingestellt von der Bahn, sodass es nicht ganz wie Straßenmusik aussieht. Und eine Dame meinte sogar, sie ging oft in Konzerte und sie hätte gehört, dass ich da spiele, ist gekommen und hat festgestellt, dass sie noch nie so intensiv Musik zugehört hat, weil sie sich so konzentrieren musste. Sie, um den Bach und das Cello zu hören, musste sie bewusst alle anderen Geräusche ausblenden. Und das hätte ihr ein ganz neues Musikverhältnis gegeben.
Zum Heidelberger Frühling erscheinen sie aber nicht auf der Straße oder auf dem Heidelberger Bahnhof, sondern wohlbehütet in der Stadthalle Heidelberg mit 2 Kollegen, also Kammermusik mit Nils Mönkemeyer und William Jun. Die Stücke, die sie spielen, sind die für Cello dankbar? Freuen sie sich darauf auf das Programm?
Ja, also sehr, sehr schöne Musik. Dankbar sind die Stücke im Volkston für Cello und Klavier von Schumann auf gar keinen Fall. Sie sind wundervolle Charakterstücke, aber sehr schwer und anstrengend zu spielen. Also freuen tue ich mich darauf nicht. Ich habe eher ein bisschen Angst. Das ist eines der wenigen Stücke für Klavier und Cello, wo ich größten Respekt habe. Also alle Sonaten, die so gespielt werden, sind eigentlich leicht verglichen mit diesen Stücken im Volkslied. Ich weiß gar nicht warum. Es ist eine Originalkomposition für Cello. Und viel schwerer als die beiden angeeigneten Stücke. Wie das Schumann-Cello-Konzert, auch mit das schwerste Konzert, was wir haben. Also er kannte das Cello nicht gut genug. Er war ein genialer Komponist, Liedkomponist, aber hat bei Cello irgendwie Stimme und Klavier vermengt, sodass wir ständig hin und her schwingen zwischen gesanglich und klavieristischen Sachen, die auf dem Cello gar nicht schön zu spielen sind. Das Brahms-Trio ist natürlich ein phänomenales Stück.
Klarinettentrio.
Genau, was sich der Nils Ander Bratsch jetzt angeeignet hat. Ich habe es mit Bratsch noch nie gehört, bin sehr gespannt, wie das geht, aber die Musik ist nicht, also Brahms Musik ist nicht tot zu kriegen. Während bei Mozart ich das Gefühl habe, den kann man so schnell töten wie keinen anderen Komponisten. Also Mozart schlecht gespielt ist grauenhaft, Brahms schlecht gespielt geht auch immer noch. Und ich glaube, wir werden es auf keinen Fall schlecht spielen, aber selbst wenn man das Brahms Trio mit Saxophon und Kontrafagott spielen würde, wäre wahrscheinlich immer noch sehr, sehr gut, weil Brahms Musik einiges aushalten kann. Und so wie der Nils spielt, kann es nur ein Gewinn sein.